wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zur NBA hier in der Sportshow. Ihr seid es gewohnt, dass wir jeden Morgen die NBA-Ergebnisse der letzten Nacht zusammenfassen. Aber bevor wir das tun, haben wir hier noch eine größere Meldung durchzukauen. Und das tue ich jetzt mit unserem Experten für die NBA und dem Moderator der NBA-Sendung Triple Double mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Felix, wir haben heute Nacht einem Trade beiwohnen dürfen, der durchaus als Blockbuster gezählt werden darf. Blake Griffin wechselt die Seiten und ist nicht mehr bei den LA Clippers. Was ist da los?
Ja, das ist die große Frage. Es ist ein Trade, der viele, viele Fragezeichen aufwirft. Blake Griffin geht zu den Detroit Pistons und bekommt damit quasi die Clippers in Light aus der Vorsaison, bekommt mit Andrew Drummond einen sehr dominanten Center, bekommt mit Reggie Jackson wieder einen Point Guard, wie er ja im Prinzip so ein bisschen in abgeschwächter Form Chris Paul ähnelt. Also es ist im Prinzip das Team, in dem er jetzt jahrelang erfolglos gespielt hat, wenn man einfach mal am Ende Ringe zählt, nur eben in schlechter. Und deswegen ist die Frage, was man sich dabei gedacht hat, auf allen Seiten, zumal Detroit auch noch jede Menge zurück nach L.A. schickt. Sie schicken Tobias Harris, Avery Bradley, Boban Marjanovic, ein Erst- und ein Zweitrunden-Pick nach Los Angeles. Die Clippers auf der anderen Seite verschiffen noch Bryce Johnson und Willie Reed. Das ist jetzt nicht so richtig der Rede wert, aber ja, es sind viele, viele Fragen, die hier aufkommen, auch angesichts eben des riesigen Vertrags, den Blake Griffin ja erst im Sommer unterschrieben hat. 171 Millionen Dollar bekommt er über die nächsten 5 Jahre. Das spielt sicherlich eine große Rolle, denn das macht ihn quasi unmöglich tradebar zu einem besseren Team. Auf der anderen Seite natürlich diese lange, lange Verletzungsgeschichte, die Blake Griffin hat. Dazu ist er jetzt mit 29 zwar eigentlich noch relativ jung, aber für seine Spielweise dann eben vielleicht doch auch schon wieder in einem gewissen Alter angekommen, wo man das so ein bisschen mit Vorsicht genießt. Also ich verstehe es noch nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das Verständnis ist, man muss erstmal aufgebaut werden. Blake Griffin war vorher bei den LA Clippers, du sagst es, das ist eigentlich so ein bisschen das Team, was er wechselt, ist fast das gleiche Team, wo er jetzt hingeht, zu den Detroit Pistons. Der Pistons-Besitzer hat gesagt, er möchte jetzt Spiele gewinnen, beziehungsweise sie möchten jetzt in den Win-Now-Modus wechseln. Die Frage ist ja, kann man das mit Blake Griffin wirklich durchgehend und zuverlässig?
Ja, das ist die große Frage. Ich kann das aus diesem gewissen Standpunkt nachvollziehen, was Detroit da getan hat. Nämlich jemand Großen holen, einfach um diese, sie haben ja eine neue Halle, um diese Halle endlich mal voll zu bekommen. Es ist ein bisschen ein Trauerspiel immer, wenn man Heimspiele von Detroit sieht, in diese Halle blickt und die Halle quasi leer ist. Und ich glaube, sie wollen einfach ein Zeichen setzen, dass sie ja bereit sind, große Schritte zu wagen und damit ja eben in den Win-Now-Modus zu schalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, wo soll das hinführen? Also sie stehen jetzt aktuell ja nicht mal auf einem Playoff-Platz, haben einen richtig schönen Negativlauf aktuell vorzuweisen, 8 Spiele in Folge verloren. Auf der anderen Seite sind sie nur 2,5 hinter Philadelphia. Sie können natürlich mit Blake Griffin vielleicht jetzt, der eine gute Saison spielt, das muss man ja auch mal sagen, in den Spielen, die er gemacht hat, ja, vielleicht tatsächlich nochmal die Playoffs attackieren, was man ja so ein bisschen, wo man ein bisschen den Eindruck hatte, dass sie das ansonsten nicht können. Das ist sicherlich wichtig, um der Franchise vielleicht wieder einen anderen Anstrich zu verpassen. Auf der anderen Seite verbarrikadieren sie ihre komplette Zukunft. Sie geben jetzt im Prinzip diese Million, 70 Millionen Dollar für 2 Spieler, nämlich für Andrew Drummond und für Blake Griffin aus. Das wird eher noch mehr und das ja bindet dir natürlich die Hände. Und dann, wie gesagt, eben vor dem Hintergrund, dass Blake Griffin am Ende dieses Vertrages 33, 34 Jahre alt ist, immer wieder Probleme mit seinen Knien hatte, was in der Zukunft ja eher schlimmer als besser zu werden drohte, dass Blake Griffin eigentlich ein Spieler ist, der ein Stück weit aus der Zeit gefallen ist, wenn man mal bedenkt, dass er in dieser Saison das erste Mal wirklich konstant Dreier wirft und auch in einer Menge Dreier wirft, die relevant sind, dass er kein überragend guter Verteidiger ist, dass er viel von seiner Physis lebt. Ja, es ist irgendwie, ja, irgendwo, wie gesagt, verständlich. Sie holen den großen Namen, sie wollen jemanden an die Seite ihres Franchise-Players stellen, den sie schon haben, der deutlich jünger ist. Sie wollen ihren Fans zeigen, okay, wir sind bereit, hier was zu riskieren, aber es kann eben auch richtig in die Hose gehen und einfach dann jetzt auf jahrelange Mittelmäßigkeit rauslaufen, Platz 5, Platz 6, vielleicht jedes Jahr die Playoffs und dann trotzdem wieder früh rausgehen, weil da eben einfach Teams im Osten sind, die deutlich talentierter sind, die deutlich nachhaltiger strukturiert und aufgebaut sind.
Ihr sprecht in eurer neuen Ausgabe Triple-Double sicherlich auch darüber.
Natürlich, heute Abend.
Wir haben 6 Spiele zu besprechen, die es in der letzten Nacht gab. Es ist, das Geschäft hat ja nicht geruht, nur weil Blake Griffin getradet worden ist, der das übrigens mit einem sehr lustigen GIF auf Twitter dann noch begleitet hat, seinen Trade zu den Detroit Pistons. Aber die Indiana Pacers haben letzte Nacht zu Hause gegen die Charlotte Hornets mit 105-96 gewonnen, bekamen da eine durchaus gute Mannschaftsleistung insgesamt. Victor Oladipo mit 25 Punkten war der Topscorer, 22 Punkte gab es von Miles Turner, dazu ein gutes Double-Double von Domantas Sabonis, der 11 Punkte und 10 Rebounds auflegte. 16 Punkte noch von Thaddeus Young. Bei den Charlotte Hornets konnten 3 Spieler überzeugen. Dwight Howard, Nikola Batum und Kemba Walker. 22 Punkte für Howard und Batum, 23 Punkte für Kemba Walker. Trotzdem kommen die Charlotte Hornets nicht so richtig in den Tritt und müssen nach wie vor im Mittelfeld der Liga rumhängen. Die Indiana Pacers gewinnen auf jeden Fall mit 105-96. Die Atlanta Hawks schaffen einen ihrer seltenen Siege und dieses Mal gegen die Minnesota Timberwolves. Was habe ich gelesen? Jeff Teague hat dieses Spiel für die Atlanta Hawks gewonnen.
Ja, so könnte man es vielleicht formulieren. Jeff Teague hatte ja die Möglichkeit, den Ball, oder nicht nur die Möglichkeit, die Aufgabe, den Ball quasi wieder ins Spiel zu bringen und scheiterte so ein bisschen letzten Endes daran, brauchte zu lange, um einen Mitspieler zu finden und deswegen, ja, nach Ablauf dieser 5 Sekunden ging der Ball zurück an die Atlanta Hawks, die zu diesem Zeitpunkt eben mit 101-100 führten. Die Minnesota Timberwolves mussten foulen, Dennis Schröder ging an die Linie, blieb dann eiskalt, machte alle 4 Freiwürfe rein und so war es dann letzten Endes um das Schicksal der Timberwolves eben geschehen. Jeff Teague vielleicht ja so gesehen mit einem mit dem Dienst an den alten Teamkollegen oder für die alten Teamkollegen. Das ist eigentlich auf seine gesamte Leistung so fast ein bisschen zu münzen. Er hat zwar gut den Ball verteilt, wie man das von ihm kennt, aber er hat katastrophal geworfen, 1 von 12 nur getroffen. Auf der anderen Seite haben die Timberwolves Karl Anthony Towns beispielsweise nur 8-mal den Ball gegeben. Das hat der dann für 15 Punkte genutzt. Also irgendwie stimmte die Balance heute Nacht nicht so richtig bei den Minnesota Timberwolves. Und das, obwohl sie dann ja letzten Endes im dritten Viertel, Mitte des dritten Viertels schon zweistellig führten und es dann einfach nicht nach Hause gebracht haben. Warum konnten die Atlanta Hawks zurückkommen? Weil von der Bank durchaus eine gute Produktivität da war. Das konnte sich sehen lassen. 45 Punkte machten die Reservisten der Hawks. Auf der anderen Seite Minnesota nur mit 24 Punkten von der Bank. Und so kamen sie eben, wie gesagt, wieder ran, waren da dann letzten Endes im richtigen Moment zur Stelle. Kent Bazemore, derjenige, der dann zusammen eben mit Dennis Schröder in den letzten Minuten das Team angeführt hat. Bazemore dann am Ende auch Topscorer. 22 Punkte Dennis Schröder, 18 Punkte, 11 Assists. Das war so ein typisches Dennis Schröder-Spiel, möchte man sagen. 7 Turnover zu den 11 Assists. Das ist natürlich eine Quote, die sich eigentlich nicht lesen lässt. Dazu nur 1/3 seiner Würfe getroffen. Aber er hat immerhin dann 10 Punkte im letzten Viertel aufgelegt. War dann also zur Stelle, als er gebraucht wurde. Bei den Timberwolves Topscorer Jimmy Butler, 24 Punkte und Karl Anthony Towns mit dem Double-Double, 15 Punkte, 13 Rebounds.
Ein Spiel der eher hässlichen Sorte lieferten die Memphis Grizzlies und die Phoenix Suns ab. Die Memphis Grizzlies haben am Ende mit 120-109 gewonnen. Es gab insgesamt laut Boxscore 40 Turnover. Also so richtig hübsch war das Spiel bestimmt nicht. Aber Tyreke Evans hatte einen hübschen Abend. Der hat nämlich 11 von 17 aus dem Feld getroffen, 27 Punkte am Ende aufgelegt. Dazu gab es 17 Punkte noch von Wayne Selden. Bei den Phoenix Suns, die auf Devin Booker verzichten mussten, konnte TJ Warren überzeugen mit 24 Punkten. Dazu 20 Punkte vom Rookie Josh Jackson, der immer besser in Schwung kommt, 6 von 16 zwar aus dem Feld, aber insgesamt eine ordentliche Partie. Trotzdem Memphis und Phoenix weiterhin im Keller der Western Conference. Die Milwaukee Bucks gewannen gegen die Philadelphia 76ers mit 107-95. War dieser Sieg zu erwarten?
Oh, ja, irgendwo schon, weil man in dem Back-to-Back-Spiel bei den 76ers ja mal wieder auf Joel Embiid verzichtet hat. Und dann fehlt natürlich schon ein großer Teil bei den 76ers, einfach unter dem Korb eine Dominanz, die jetzt dann nicht vorhanden ist. Und die Milwaukee Bucks ihrerseits besitzen ja mit Giannis Antetokounmpo nun auch jemanden, der durchaus Basketball spielen kann. Es war so, dass es lange Zeit dann ein sehr ausgeglichenes Spiel war, eins, dass man eben vielleicht auch dann auch auf Augenhöhe erwartet. Und dann Mitte des dritten Viertels machten die Bucks so ein bisschen die Lücke auf, führten dann mit 8 vor den letzten 12 Minuten, legten dann nochmal einen kleineren Run hin. Dann kamen die Philadelphia 76ers nochmal zurück, waren nochmal auf 10. letzten Endes dran, aber die Milwaukee Bucks ließen sich das dann nicht mehr aus der Hand nehmen. Mit dem nächsten Run entschieden sie dann im Prinzip das Spiel vor, als sie dann 15 Punkte vorne waren. Ja, knapp 4 Minuten vor dem Ende war so ein bisschen die Messe gelesen. Die Philadelphia 76ers, die werden sich richtig, richtig in den Hintern beißen. Ihr größtes Problem ist ja, dass sie Turnover en masse wirklich produzieren, Spiel für Spiel. Heute Nacht mal nur 14, was immer noch keine weltbewegende Zahl ist, aber eine, mit der man zumindest mal arbeiten kann. Und kaum schaffen sie es, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, bringen sie ihn von Downtown überhaupt nicht im Korb unter. Die Philadelphia 76ers haben 2 von 26 Würfen von jenseits der Dreierlinie getroffen. Und das ist einfach eine Zahl, die geht nicht. Insbesondere Dario Saric und Robert Covington, die ja beide eigentlich dafür bekannt sind, ein gutes Auge und gutes Händchen von draußen zu haben, haben geworfen und geworfen und geworfen. Saric überhaupt nicht getroffen. Robert Covington bei ebenfalls 8 Versuchen einen einzigen im Korb untergebracht. Das ist zu viel. Das killt letzten Endes irgendwann dein Team. Und genauso ist es heute Nacht daneben bei den 76ers geschehen. Auf der anderen Seite war dann Dario Saric immer noch bester Scorer seines Teams. 19 Punkte von ihm. Insgesamt dann relativ ausgeglichene Leistung. 5 Spieler im zweistelligen Punktbereich bei den 76ers. Bei den Milwaukee Bucks, da war es ein bisschen anders geartet, da fiel der Ball durchaus auch mal von Downtown rein und alles entscheidender Mann war natürlich einmal mehr Giannis Antetokounmpo, der das Double-Double auflegte, 31 Punkte von ihm, 18 Rebounds, dazu noch 6 Assists verteilt, auch Chris Middleton mit einer guten Leistung, 19 Punkte von ihm, 7 Rebounds, 6 Assists, ein Turnover nur. Also die beiden, diejenigen, die vorangegangen sind, dazu dann eben noch 4 weitere Spieler im zweistelligen Punktbereich, 3 davon von der Bank, Dellavedova, Brown und Snell, und die waren dann eben auch mit dafür verantwortlich, dass diese Lücke hinten raus aufging, als die Produktivität von der Bank kam und ja, sie letzten Endes so ein bisschen die Bank der 76ers outgescored haben, auch wenn da ebenfalls durchaus ansehnliche Leistungen von Holmes und von Anderson dabei waren. Aber wie gesagt, die Hauptkrux der 76ers ausnahmsweise mal nicht in der Ballverteilung, sondern eben im Werfen von Downtown. Da waren sie heute Nacht einfach unterirdisch schlecht und da hätte, sind wir ganz ehrlich, auch Joel Embiid wenig dran geändert.
Wenig dran ändern konnte auch Dirk Nowitzki bzw. Maxi Kleber an der Niederlage der Dallas Mavericks gegen die Miami Heat. Und wenn man auf den Boxscore guckt, möchte man meinen, Hassan Whiteside all over all.
Ja, Hassan Whiteside war auf jeden Fall derjenige, den die Dallas Mavericks überhaupt nicht in den Griff bekam. 25 Punkte, 14 Rebounds von ihm, 7 davon am offensiven Brett. Und er war auch derjenige, der eben ja dann letzten Endes diesen entscheidenden Run so ein bisschen initiierte im dritten Abschnitt. Da konnten sich ja dann die Miami Heat absetzen, nachdem es zur Halbzeit lediglich 5 Punkte waren, waren es dann am Ende dieses dritten Viertels eben 14 Punkte, weil die Dallas Mavericks dann hier ja letzten Endes die ein oder andere Durststrecke hinnehmen mussten. Und in diesen 12 Minuten machte Hassan Whiteside eben 10 Punkte und war damit einer der maßgeblichen Initiatoren dieses Vorsprungs, den sie sich dann nicht mehr haben nehmen lassen. Problematisch bei den Dallas Mavericks auch einmal mehr. Sie kamen mit der Defense der Miami Heat nicht klar, beziehungsweise bekamen ihre eigene Offense einfach eben nicht ans Laufen, blieben bei 38,5% aus dem Feld, bei 27,6 von der Dreierlinie. Das ist einfach viel zu wenig. Sie haben Dennis Smith Jr. beispielsweise bei 4 von 17 gehalten. Der hatte am Ende dann zwar das Double-Double, 14 Punkte, 10 Assists, aber eben auch 5 Turnover noch im Boxscore stehen. Du hast Dirk Nowitzki angesprochen, der fand seinen Touch ebenfalls überhaupt nicht. 3 von 11 beispielsweise nur. Am Ende war Harrison Barnes und Wes Matthews waren die Lichtblicke bei den Dallas Mavericks. 20 und 19 Punkte von den beiden. Bei den Miami Heat, wie gesagt, eben Hassan Whiteside, derjenige, der alles überstrahlt hat an diesem Abend, dazu dann noch Richardson mit 14, Goran Dragic mit einer vergleichsweise ruhigen Nacht, 13 Punkte von ihm, Kelly Olynyk von der Bank, wieder mal guter Energizer mit 12 Punkten, wenngleich da die Wurfquote auch nicht so richtig gestimmt hat. Die Miami Heat zementieren ihren 4. Platz im Osten immer mehr, machen weiter so ein bisschen Jagd auf die Cleveland Cavaliers und bei den Dallas Mavericks. Da läuft es jetzt nach einem kleinen Zwischenhoch aktuell wieder überhaupt nicht. Das war die 7. Niederlage in den letzten 8 Spielen. Das hat man sich sicherlich anders vorgestellt, nachdem man ja zwischenzeitlich mal 4 in Folge gewonnen hatte.
Das spannendste Spiel fand am Ende des Abends in Denver statt. Die Denver Nuggets hatten die Boston Celtics zu Gast und die Boston Celtics konnten einen knappen 111-110 Sieg davontragen. Wie ist das Spiel gelaufen, Felix?
Ja, spannend war es auf jeden Fall. Die Boston Celtics ging ja eine halbe Minute vor dem Ende durch Jaylen Brown in Führung, 111 zu 108, der Dreier war es dann letzten Endes, aber die Denver Nuggets kamen ganz schnell wieder ran. Es war dann Jamal Murray, der letzten Endes wieder auf einen Punkt den Vorsprung verkleinerte. Die Boston Celtics versuchten dann die Uhr runterzuspielen, das ging aber eben nicht komplett. Kyrie Irving nahm dann einen Fadeaway, 7 Sekunden vor dem Ende, setzte den allerdings eben nur auf den Ring. Problematisch, die Denver Nuggets hatten keine Auszeit mehr, mussten deswegen den Ball ganz, ganz schnell nach vorne bringen. Will Barton war es dann, der einen langen Dreier genommen hat, der klatschte ebenfalls nur auf den Ring. Und dann war Torrey Craig zwar da, hat den Ball auch noch durch die Reuse getippt, aber da war die Sirene letzten Endes schon ertönt und deswegen konnten die Boston Celtics durchatmen. Und ich denke, ja, da war durchaus ein sehr, sehr lauter Atmen mal zu hören, denn die Boston Celtics sind ja dafür bekannt, dass sie riesige Comebacks in dieser Saison hinlegen. Heute Nacht hätten sie beinahe eins gegen sich erlebt. Sie haben Mitte des zweiten Viertels schon mit 20 Punkten geführt. Dann wurde der Vorsprung immer kleiner, immer kleiner. Denver kam wieder ran, war dann Mitte des dritten Viertels seinerseits wieder auf Augenhöhe, führte dann sogar in gewissen Teilen des letzten Viertels. Und ja, hätte es eben beinahe geschafft, diesen Vorsprung, den sich Boston da früh herausgespielt hat, noch aufzuholen, noch umzubiegen. Aber hinten raus die Boston Celtics dann eben doch wieder annähernd auf der Augenhöhe, konnten eben das letzte Viertel dann für sich entscheiden. Und das lag gleich an mehreren Spielern, unter anderem auch an Daniel Theis, der auch in den letzten 12 Minuten Einsatzzeit sah. 11 Punkte dann aufzuweisen hatte, 3 von 6 Dreierwürfen traf, insgesamt eine gute Partie gemacht hat und mit plus 16 dann das beste Plus-Minus-Rating aller Spieler in dieser Partie hatte. Dazu natürlich Kyrie Irving mit einer guten Partie, 27 Punkte von ihm. Jason Tatum mit einer offensiv ansprechenden Leistung heute Nacht, 20 Punkte auch von ihm. Und bei den Denver Nuggets, da war die komplette Starting Five im zweistelligen Punktbereich. Nikola Jokic einmal mehr natürlich derjenige, der da herausragte. 24 Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists verteilt. Von der Bank kamen 22 Punkte der Denver Nuggets, was erstmal ganz gut klingt. Allerdings eigentlich gar nicht so gut war, denn es war Trey Lyles, der 20 Punkte davon alleine gemacht hat und von den anderen 3 Spielern kam sehr, sehr wenig. Da war dann vielleicht auch so ein bisschen die Krux, dass die Denver Nuggets eben gerade ihre Starting Five sehr, sehr viele Minuten abreißen lassen mussten. Will Barton beispielsweise stand 44 Minuten auf dem Feld und das in einem Spiel ohne Overtime. Das ist eine verdammt hohe Zahl. Das ist natürlich aber auch was die Boston Celtics eben durch ihren sehr, sehr ausgeglichenen, durch ihren sehr tiefen Kader machen können, nämlich Spielzeiten aufteilen. Marcus Morris beispielsweise 20 Minuten von der Bank gesehen, 14 Punkte gemacht. Also die Boston Celtics kommen so ein bisschen mit dem blauen Auge davon, weil die Sirene aus Sicht der Denver Nuggets ja eine halbe Sekunde zu früh ertönt, nachdem sie einen großen Vorsprung verspielt haben. Daniel Theis mit einer guten Rolle heute nach Kyrie Irving einmal mehr derjenige, der aber die Kohlen so ein bisschen aus dem Feuer geholt hat für die Boston Celtics.
Das war die NBA mit Felix Amrain, der über den Trade von Blake Griffin zu den Detroit Pistons berichtet hat, plus 6 Spiele, die es letzte Nacht gab. Das war der Basketball. Wenn ihr euch für Fußball interessiert, morgen haben wir den Deadline Day, der letzte Tag des Transferfensters, des Wintertransferfensters. Und meinsportradio.de und 90plus sind live dabei. Wir beobachten ab 22 Uhr die letzten Minuten des Deadline Day und kommentieren die letzten Transfers live. Seid dabei, 22 Uhr, meinsportradio.de.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage auf meinsportradio.de. In Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Im Moment läuft eine Hörerumfrage auf meinsportradio.de. Wir möchten von euch gerne wissen, was können wir besser machen, was sollen wir in Zukunft machen und was sind eure Lieblingssendungen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr diese Umfrage ausfüllt und uns dabei helft, besser zu werden und in Zukunft dann noch mehr Inhalte zu haben, die auf euch zugeschnitten sind und die ihr gerne verfolgen wollt. Zu gewinnen gibt es sogar auch noch was, einen 50€ Amazon-Gutschein. Also es gibt genug Gründe, um mitzumachen und wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet.
Mach jetzt mit und gewinne einen 50€ Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179€ im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ah. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.